Wir haben es dir im Vorfeld des Gottesdienstes nicht mitgeteilt, aber du bist heute der Dritte in Folge, der über Petrus auf dem Wasser predigt. Ich dachte, oh nein, hätte dir das doch vorher gesagt. Aber ich habe damals eine wichtige Lektion gelernt, denn dieses Gemeindemitglied sagte, keine Predigt glich sich inhaltlich. Jeder Prediger hat von Gott einen ganz anderen Schwerpunkt aufs Herz gelegt. Man glaubt es kaum, aber so ist Gott. Und dafür danke ich ihm von ganzem Herzen. Nun, genug der Vorrede, steigen wir ein. Wer war schon einmal ungeduldig? Gut, jetzt war ich kurz irritiert, nachdem sich überhaupt keiner gemeldet hatte. Ich persönlich kann ein ziemlich ungeduldiger Autofahrer sein, vielleicht kennt ihr das. Wenn jemand vor mir fährt, der trotz guter Witterungsverhältnisse, trotz freier Sicht einfach nicht vom Fleck kommt, der sehr viel langsamer fährt, als er fahren dürfte, da werde ich ungeduldig. Manchmal ärgere ich mich regelrecht darüber. Kennt ihr das? Ja. Heute Morgen werden wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen, in dem wir auch auf das Motiv der Ungeduld treffen werden, gleich zu Beginn. Und dann später auf die schlimmen, ja katastrophalen Folgen der Ungeduld. Hören wir einmal hin. In 2. Mose 32, Vers 1 steht geschrieben. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm. Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aus 2. Mose 24, Vers 18 erfahren wir, dass Mose für 40 Tage und 40 Nächte in die Gegenwart des allmächtigen, lebendigen Gottes gerufen worden war. Das, was wir heute aus der Bibel wissen, das wusste das Volk Israel damals offensichtlich noch nicht. Zugleich hatten die Israeliten nicht die technischen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen. Sie konnten also nicht einfach ihr Handy oder ihr Smartphone aus der Tasche holen, Mose anrufen, ihm eine SMS schreiben oder bei WhatsApp kontaktieren oder bei welchem Messenger auch immer. Servus Mose oder vermutlich eher Shalom Mose. Wie geht's dir? Wann kommst du wieder? Benötigst du Hilfe? Nein, das war nicht möglich. Eines Tages, da werden sie ungeduldig. Und nicht nur das. Wir sehen hier auch das ureigene menschliche Bedürfnis nach spiritueller Führung und Geborgenheit. Die Israeliten, sie sind nicht nur ungeduldig, sie sind auch ängstlich. Das lese ich aus diesem Vers hier heraus. Sie gehen zu Aaron, dem stellvertretenden Anführer Israels in dieser Zeit, dem Priester Israels, und sie bitten ihn, aufmache uns Götter, die vor uns hergehen. Ich behaupte, das ist bis heute so, auch wenn nicht alle Menschen das zugeben würden. Sie sehnen sich nach spiritueller Führung. Sie sehnen sich nach einer übergeordneten, übernatürlichen Macht, die ihnen beisteht, die ihnen den Weg weist. Und tatsächlich, wir sehen das übrigens auch, wenn wir einen Blick in unsere ach so aufgeklärte Gesellschaft hineinwerfen. Immer mehr Menschen, sie gehen zu Wahrsagern, zu Hellsehern. Sie pendeln, was auch immer sie tun, sie lesen Horoskope, um, wenn irgend möglich, ihre Zukunft zu erfahren, um zu wissen, was kommt auf mich zu, familiär, beruflich, in welchem Lebensbereich auch immer. Eigentlich paradox, nicht wahr, in unserer ach so aufgeklärten Gesellschaft. Aber es ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis, Schutz bei einer übernatürlichen Macht zu suchen, sich das zu wünschen. Und das sehen wir hier auch. Nun sollten wir natürlich vermuten, dass Aaron sehr besonnen auf diesen Vorstoß des Volkes reagiert. Er hätte es immerhin besser wissen müssen. Denn in Kapitel 20, ab Vers 4, erfahren wir Folgendes. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ganz klar. Aber was tut Aaron? Hören wir weiterhin. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Was geschieht hier? Aaron, der es besser hätte wissen müssen, hätte doch sofort einschreiten und sagen sollen: Vorsicht, wir sind im Begriff, ein Gebot Gottes zu übertreten, zu brechen, uns einen Götzen anzufertigen. Stattdessen ermutigt er das Volk sogar, indem er einen ganz praktischen Hinweis gibt: Reißt ab alle Ohrringe aus den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Welche Frau hier hätte sich geweigert, ihren goldenen Ohrschmuck abzugeben? Keine, ich bin entsetzt. Ihr hättet euch alle am Götzendienst beteiligt. Nein, aber Spaß beiseite. Hier kommt so viel zusammen, dass Aaron problemlos das Gold einschmelzen und daraus das goldene Kalb gießen kann. Doch damit leider nicht genug. Als er die Freude, die Leidenschaft, den Enthusiasmus des Volkes bemerkt, da ruft er darüber hinaus noch einen Festtag des Herrn aus. Und hier wird es wirklich paradox. Weshalb? Weil im Hebräischen der Gottesname Jahwe steht. Das ist der ureigene Name Gottes. Alle anderen haben wir Menschen ihm gegeben, nur diesen einen hat er sich selbst gegeben, als er sich Mose am brennenden Dornbusch offenbarte: Jahwe, ich bin, der ich bin. Aaron scheint offensichtlich davon überzeugt zu sein, dass ihm im goldenen Kalb Gott selbst gegenübersteht. Eine unfassbare Situation. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Ich stelle mir vor, dass die Israeliten am nächsten Morgen gar nicht früh genug aus dem Bett kommen konnten. Sie setzen sich nach den Opfern, nach den Brandopfern und Dankopfern zusammen. Sie feiern ein riesiges Fest. Sie essen und trinken und dann, so heißt es, standen sie auf, um ihre Lust zu treiben. Das kann man relativ unverfänglich übersetzen. Sie hatten einfach Spaß miteinander. Sie freuten sich an diesem Festtag. Aber das Hebräische deutet auch in die Richtung, eine Frau zu liebkosen und damit in die Richtung sexueller Unmoral. Man muss nicht so weit gehen, aber der Text oder die Übersetzung des Textes liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Nun war sexuelle Unmoral im Zusammenhang mit Götzendienst rund um Israel herum nichts Außergewöhnliches, sondern ganz im Gegenteil, das war eigentlich an der Tagesordnung in vielen Kulturen, bei den Griechen und den Römern ohnehin, aber nicht in Israel. Hier war es eine schreckliche Sünde gegen Gott, den Allmächtigen. Noch einmal, man muss nicht so weit gehen, aber die Übersetzung ist durchaus denkbar. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dies Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Szenenwechsel vom Fuße des Berges hinauf auf dessen Spitze. Zunächst einmal erfahren wir in diesem Absatz, dass unser Gott tatsächlich ein allmächtiger Gott ist, der alles sieht, dem nichts entgeht. Keine Bewegung, keine Regung auf dieser Erde erkennt deine und meine intimsten Gedanken und Wünsche. Er weiß alles, was wir denken, was wir sagen, was wir tun, lange bevor es geschieht. Nun könnte uns das Angst bereiten, nicht wahr? Nun könnte man von Gott den Eindruck erhalten, er sei so etwas wie ein Polizist im Himmel, der Strichliste führt. Wir werden im Verlauf der Geschichte durchaus auf Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit zu sprechen kommen. Aber schon jetzt möchte ich sagen, was ich auch gegen Ende noch einmal deutlicher sagen möchte, dass Gott eben nicht nur sieht, wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen, sondern dass er dich und mich auch ganz genau kennt in all den Herausforderungen, in all den Sorgen und Nöten und Problemen und Fragen und Zweifeln unseres Lebens. Gott sieht dich ganz genau heute Morgen, so wie du hier bist. Und Gott will dir nahe sein in jeder Situation deines Lebens, in jedem Zweifel, in jeder Not, in jeder Angst. Warum ist das so? Weil er dich und mich von ganzem Herzen liebt. Bleiben wir zunächst bei diesem Absatz. Ist euch die Formulierung aufgefallen, wie Gott mit Mose spricht? Er sagt, geh, dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, das hat schändlich gehandelt. Gott distanziert sich von Israel. Er möchte offensichtlich nichts mehr mit den Israeliten zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Er sagt, lass mich, Mose, mein Zorn ist entbrannt, ich will sie vernichten und mit dir werde ich neu beginnen. Ich glaube nicht, ich bin sogar überzeugt davon, dass unser Gott niemals einen Menschen in Versuchung führt. Aber das kann aus menschlicher Sicht durchaus zu einer Versuchung werden, nicht wahr? Mose hätte doch jetzt mit Leichtigkeit sagen können, ja, Herr, vernichte dieses Volk. Sie haben tatsächlich schändlich gehandelt, halsstarrig, widerspenstig sind sie. Fang mit mir neu an und mit meinen Nachkommen. Wir werden dir immer treu ergeben sein. Mit mir und meinen Nachkommen, mit uns wird dir so etwas niemals passieren. Das hätte Mose sagen können, nicht wahr? Und Gott hätte das Volk ausgerottet. Doch was sagt er stattdessen? Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast. Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben. Und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Wie tröstlich, wie schön, wie wunderbar ist es doch, dass es Menschen gibt, die Fürbitte tun für andere. Dass es Menschen gibt, die nicht zuerst auf sich selbst schauen, nicht zuerst auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, sondern vor dem Thron Gottes eintreten für andere. Genau das sehen wir hier. Mose tut Fürbitte. Bitte verschone dein Volk, Herr. Es ist dein Volk, du hast es begleitet von starken Zeichen und Wundern aus Ägypten herausgeführt, nicht ich war es. Ich war nur dein Werkzeug, ich habe nur Befehle ausgeführt, die du erteilt hast. Es ist und bleibt dein Volk. Denke an deine Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob. Bitte tu es nicht. Er packt Gott sogar bei seiner Ehre. Ich finde das spannend, das darf man offensichtlich tun. Was sollen die Ägypter sagen, wenn sie mitbekommen, was sich hier zugetragen hat? Sollen sie sich lustig machen über dich? Sollen sie deinen Namen in den Schmutz ziehen, indem sie behaupten, seht euch den Gott Israels doch an? Er hat sein Volk nur aus Ägypten befreit, um es dann selbst zu richten und zu vernichten. Soll das über dich in Umlauf kommen? Herr, bitte nicht. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Zwei Dinge sind mir sehr wichtig geworden in diesem Abschnitt. Noch einmal zu dem Punkt der Fürbitte. Wusstet ihr, dass der Thronsaal Gottes jederzeit offen ist für dich und mich? Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist der Thronsaal Gottes offen. Nun stelle ich mir das so vor, ich mag falsch liegen, das ist nur Spekulation, aber dass er bewacht wird von den Cherubim, ja, diesen mächtigen Engelwesen, die schon den Eingang zum Garten Eden bewachten, aber sie werden uns nie den Zugang zum Thron Gottes versperren. Warum bin ich mir dessen sicher? Weil Gott uns liebt. Und weil er möchte, dass wir vor seinen Thron kommen und mit ihm sprechen. Das heißt, wir dürfen durch den Thronsaal gehen, bis ganz nach vorne. Wir dürfen entweder auf unsere Knie fallen vor dem König der Könige und dem Herrn aller Herren, oder wir dürfen uns in seinen liebenden Vaterarm werfen und ihm sagen, was uns belastet. Und wir dürfen eintreten, du und ich, für Menschen und Situationen. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns hier, jetzt in diesem Moment, wenn ich es ausspreche, Menschen im Kopf und auf dem Herzen hat, für die er Fürbitte tun kann. Ist das wahr? Mir fallen ein halbes Dutzend ein, wenigstens. Und so ermutige ich uns, dass wir das tun, vor dem Thron Gottes Fürbitte zu tun, für diese Menschen. Für Menschen, die noch nicht gerettet sind, aus unserer Familie, aus unserem Freundeskreis. Für Menschen, die vielleicht im Moment arbeitslos sind. Für Menschen, die vor kurzem eine schlimme Diagnose erhalten haben. Lasst uns Fürbitte tun vor unserem lebendigen Gott im Himmel. Aber bitte, missverstehen wir das auch nicht. Unser Gott ist kein Gebetsautomat, in den wir oben eine Münze hineinwerfen und unten kommt das gewünschte Resultat heraus. So ist es auch nicht. Die Bibel sagt ganz klar, Gottes Gedanken sind nicht immer unsere und seine Wege sind nicht immer unsere. Nun lasst uns mutig Fürbitte tun. Ich glaube, Gott will gerne... Ich trinke dann mehr. Dankeschön. Brauche ich einen Schluck? Ja. Gut sammeln. Wo war ich? Bei der Fürbitte. Dankeschön. Bei der Fürbitte, die wir tun dürfen, aber immer in dem Wissen, dass Gottes Pläne nicht immer unsere sind und besser als unsere. Geschrieben steht auch, dass alles in unserem Leben uns zum Guten mitwirken soll, auch wenn das manchmal schwer zu glauben ist. Rückblickend, spätestens rückblickend, werden wir wissen, dass es stimmt. Und so lasst uns mutig Fürbitte tun, aber auch darauf vertrauen, wenn manches nicht so kommt, wie wir uns das wünschen, dass Gott es besser weiß als du und ich. Und ein zweiter Punkt. Unser Gott ist kein grausamer Tyrann. Er ist kein Despot, der im Himmel nur darauf wartet, dass wir Fehler machen, um uns dann zu vernichten, um uns Schmerz zuzufügen, um uns mit Krankheit zu schlagen. Das ist er nicht. Hier steht, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Und das ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Weil Gott die Menschen liebt, hat er Mitleid und Erbarmen. Behalten wir das bitte im Kopf, auch wenn es jetzt zunächst noch einmal ein bisschen anders kommt. Ich erzähle uns die Geschichte kurz in eigenen Worten zu Ende. Mose geht daraufhin ins Lager zurück. Er geht auf seinen Bruder Aaron zu, stellt ihn zur Rede. Aaron greift zu einer absurden Lüge aus Furcht vor dem Zorn Gottes. Er sagt, im Grunde habe ich nichts gemacht, ich habe nur das Gold eingesammelt, ins Feuer geworfen und anschließend erstand wie von Geisterhand vor unserem Auge das goldene Kalb. Was für eine absurde Lüge. Aus Angst vor dem Zorn Gottes. Mose ruft daraufhin diejenigen zu sich, die Gott treu ergeben waren, die also nicht vor diesem toten, nichtsnutzigen Götzenbild niedergefallen waren. Die Leviten treten aus den Reihen der Israeliten hervor, kommen zu Mose. Er gibt ihnen den Auftrag, nun geht durch das Lager und tötet alle, die noch immer stur daran festhalten, dass dieser nichtsnutzige, tote, blinde, taube Götze Gott selbst sei. Die Bibel sagt, an jenem Tag fielen im Lager Israels 3000 Mann. Das sage nicht ich, sagt die Bibel. 3000 Mann. Und hier sehen wir in wenigen Versen wichtige Eigenschaften Gottes, die wir niemals voneinander trennen dürfen. Wisst ihr, was ich beobachte? Dass immer mehr Kollegen Gott nur noch als die Liebe hinstellen. Und ja, das ist er. Steht geschrieben, Gott ist die Liebe. Oh, er ist es und er liebt dich und er kennt dich. Aber Gott ist auch heilig und gerecht. Und bitte lassen wir niemals zu, dass wir diese Eigenschaften Gottes gegeneinander ausspielen, denn die Bibel tut das niemals. Wir müssen mit manchen Spannungen leben Und wir müssen auch damit leben, dass Gott Gericht hält über Menschen, die ihm den Rücken zukehren. Und wir können das nicht einfach beiseite wischen, wir können nicht einfach so tun, als stünde es nicht geschrieben, denn es steht deutlich da. Deswegen ist es besser, dass wir uns fragen, was bedeutet nun diese Geschichte für uns? Was bedeutet das für dich und mich? Und ich musste, als ich mich vorbereitet habe, sofort an etliche goldene Kälber denken, die wir uns in unserem Alltag errichtet haben oder zumindest errichten könnten. Es gibt etliche. Vielleicht denkt ihr so wie ich an das goldene Kalb des Ernährungs- und des Fitnesswahns. Nichts gegen gesunde Ernährung, nichts gegen Fitness und Sport, um gesund zu bleiben. Aber da, wo Menschen nur noch Kalorien zählen oder nur noch im Fitnessstudio anzutreffen sind, da kann es zu einem gefährlichen Götzen und zu einer gefährlichen Verschiebung in unserem Leben kommen. Ich dachte an das goldene Kalb des Schönheitswahns. Menschen tun heute alles, um möglichst lange jung, gesund, vital auszusehen. Sie legen sich sogar unter das Messer oder lassen sich irgendwelche chemischen Substanzen spritzen. Manchmal bewirkt das doch genau das Gegenteil. Dann verdeckt die aufgespritzte Oberlippe die Nasenspitze und du erkennst gar nichts mehr von der Person. Nun, ich möchte mich über niemanden lustig machen. Was ich sagen will, ist, ihr Lieben, das kann zu einem Götzen werden für Menschen. Aber lass dir sagen, so wie du hier bist heute Morgen, du bist ein Unikat in Gottes Augen. Und Gott hat dich gemacht, wie du bist, weil er einen Plan hat für dich, so wie du bist. Also lasst uns ihm vertrauen, du bist wunderschön, so wie du bist. Mit all deinen Ecken und Kanten und Macken, die hat jeder von uns. Ich bin auch nicht immer zu 100% zufrieden, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Aber dann erinnere ich mich, mein Herr hat mich gemacht und er hat sich was dabei gedacht, dass ich vielleicht nicht die stärksten Arme habe. Gut, da hätte ich was dagegen tun können. Aber jedenfalls, wir sind Unikate. Vergessen wir das bitte nie. Und wertvoll in Gottes Augen, so wie wir sind. Ich dachte an das goldene Kalb des Medienkonsums. Wusstet ihr, dass Kinder und Jugendliche statistisch gesehen mittlerweile bis zu 6 Stunden täglich vor dem Fernseher und im Internet verbringen? 6 Stunden täglich. Das ist ein Viertel des ganzen Tages. Und was sie da sehen, das ist ja nicht immer reines Bildungsfernsehen, sind ja keine schönen Tierdokumentationen, das ist ja nicht die Biene Maya wie noch zu meiner Zeit, sondern das wird immer gewaltverherrlichender, immer brutaler, immer blutiger, immer perverser. Man kann es nicht anders sagen. Sogar in Kinderserien ab 0 Jahren, meine Kinder schauen auch hin und wieder Fernsehen, relativ regelmäßig sogar, ich kann da nicht lügen, aber ich achte sehr genau darauf, was sie sich ansehen. Die sind jetzt 5 und 8 Jahre alt. Und manchmal, da stellen sie sich eine Serie an oder wir, die ist ab 0 Jahren, ein Comic, und dann denke ich mir erstmal nichts dabei. Und dann habe ich gesehen, bei der 2. oder 3. Folge, da wird schon für Kinder ab 0 Jahren kolportiert, dass es normal sei, dass 2 Männer ein Kind großziehen. Das ist normal geworden in unserer Gesellschaft und die Kleinsten werden schon dahingehend beeinflusst. Ihr Lieben, geschrieben steht, Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau und Mann und Frau sollen sich zu seiner Ehre fortpflanzen. Bei allem Respekt für alle Menschen dieser Welt, ich halte es nicht für richtig, dass 2 Männer oder 2 Frauen ein Kind großziehen, denn so ist es von Gott nicht gewollt. Und übrigens, wir können Gott auch aus dem Spiel lassen, selbst von der Natur ist es nicht gewollt. Wenn wir einen Blick auf Mann und Frau werfen, stellen wir sofort fest, dass es nicht möglich ist. Aber in unserer dekadenten Gesellschaft glauben wir tatsächlich, das sei richtig und wir müssten das alles und jedem ermöglichen. Ich glaube das nicht. Mit Gottes Wort. Aber noch einmal, ich habe Menschen kennengelernt, die unter diesem Schicksal sehr gelitten haben. Ich maße mir hier kein Urteil über diese Menschen an. Aber ich will auch Gottes Wort nicht verleugnen. Und das möchte ich ganz klar sagen. Übrigens, im Internet ist es ja ähnlich wie im Fernsehen oder vor allem, wenn man dann Computerspiele spielt, wird ja auch immer brutaler. Und wundert es uns da, dass die Selbstmordrate bzw. die Terroranschläge an Schulen seit Ende der 1990er Jahre rapide zugenommen haben? Wenn Menschen kein Problem damit haben, virtuell einem anderen in den Kopf zu schießen, Wundert es uns da, dass sie irgendwann den Reiz verspüren, das auch einmal in Realität zu tun? Also mich nicht. Und das ist übrigens nicht nur in den USA der Fall, wo wir es vielleicht am ehesten erwarten würden, sondern auch in Europa, in Deutschland, hier vor unserer Haustür. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ernten, was wir gesät haben. Perversion und Gewalt. Und man kann nur bitten von ganzem Herzen, dass unser Herr Jesus Christus bald wiederkommt. Und ich sehne mich danach von ganzem Herzen, dass unser Herr Jesus Christus bald wiederkommt. Und vielleicht geht dir das genauso. Nun, mein Leben ist schön, ich mache daraus kein Geheimnis. Ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Beruf, den ich zur Ehre meines Herrn ausüben darf. Aber schöner als bei ihm zu sein in aller Ewigkeit, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Geschrei, ohne Tod, ohne Tränen, gibt es etwas Besseres. Und so sehne ich mich danach, dass er bald kommt. Aber in der Zwischenzeit bitte ich dich und mich heute Morgen, dass wir, jeder für sich, die goldenen Kälber in unserem Alltag identifizieren, dass wir sie von ihren Sockeln stoßen und zu Staub zerhauen. Und das müssen wir gar nicht alleine tun, gelobt sei Gott. Der Herr sagt in seinem Wort in einem anderen Kontext, aber ich erlaube mir, diesen Vers zu benutzen, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und dieser Geist Gottes erlebt in dir und mir. Und durch seine Kraft und seine Hilfe können wir zu Überwindern werden in diesem Leben und so zu Vorbildern in einer Gesellschaft, die mehr und mehr im Dunkeln versinkt. Und dadurch, dass unser Reden mit unserem Tun, mit unserem Handeln übereinstimmt, werden Menschen auf kurz oder lang fragend werden. Sie werden neugierig werden. Sie werden fragen, warum beteiligst du dich nicht an Klatsch und Tratsch am Stammtisch? Warum lachst du nicht über dreckige, perverse Witze? Und so werden wir die Gelegenheit haben, immer wieder Zeugnis zu geben für Jesus Christus. Und wir können sagen, weil ich dem Herrn Jesus Christus nachfolge, weil ich ihm diene und weil ich ihn liebe. Und das hinterlässt Eindruck bei Menschen. Und auf Dauer kann der Heilige Geist an diesen Menschen wirken, in ihren Gedanken, an ihrem Herzen. Wir können Menschen nicht retten. Das kann nur Jesus Christus tun. Aber durch unser Leben können wir hinweisen auf ihn. Reden und Handeln müssen allerdings übereinstimmen. Denn wo wir nur reden, aber Menschen feststellen, dass wir ganz anders handeln als das, was wir sagen, werden sie uns nicht glauben. Und wir bewirken dadurch eher das Gegenteil. Also noch einmal, bitte nehmen wir uns Zeit, vielleicht heute Nachmittag nach eurer Jahresgemeindestunde. Denkt einmal darüber nach, wo gibt es goldene Kälber in deinem und meinem Leben? Und dann vergegenwärtigen wir uns, das sind nichtsnutzige, tote Götzen. Sie haben keine Augen, um zu sehen, keine Ohren, um zu hören, keine Arme und Beine, um zu unserer Hilfe zu kommen, wenn wir sie brauchen. Also zerhauen wir sie zu Staub durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns und leben wir für Jesus Christus. Warum? Weil noch Gnadenzeit ist. Und weil Jesus Christus, unser Herr, immer noch will, dass Menschen gerettet werden. Er sagt, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, steht im Buch des Propheten Hesekiel, sondern dass Menschen umkehren von ihren bösen Wegen und gerettet werden. Und solange diese Gnadenzeit ist, dürfen wir dabei mithelfen. Was für ein Privileg. Wollt ihr das tun? Ich auch. Mit Gottes Hilfe. Gelobt sei er dafür. Amen.